So, bevor wir anfangen, habe ich ein paar organisatorische Dinge. Wir haben hier jetzt leider den letzten Tag, leider den letzten Talk vor dem Closing und irgendwie die ganze Pracht muss auch wieder abgebaut werden, die wir hier so die letzten Tage aufgebaut haben und so. Und zwar, wir ab dem Closing beginnt der Abbau der Tische. Wenn ihr dort was habt, auf den Tischen, im Hack Center, Silent und das andere, dann bitte räumt das nach diesem Talk weg. Dann ÖPNV, Entropia Große ÖPNV. Ein bis zwei Takte vorher zum Hauptbahnhof fahren. Geht ins ZKM, Foyer bzw. Kubus. Dort stehen Trolle, die euch auf den nächsten Bus verweisen. Schienenersatzverkehr. Und wir würden uns unfassbar darüber freuen, wenn von euch Leute beim Abbau mithelfen. Es gibt mega viel zu tun und da brauchen wir jede helfende Hand. Gut, willkommen zum letzten Talk hier am Sonntag in der, zur GPN. Leider mit einem sehr, sehr ernsten Thema, Cybermobbing. Wir haben alle davon schon gehört, wir haben das vielleicht schon mal mitbekommen, vielleicht sind einige von uns hier auch schon mal selber betroffen gewesen, Opfer gewesen. Gehört haben wir aber alle davon. Tanja ist Opfer von Cybermobbing und sie möchte darüber berichten, was passiert ist, wie es passiert ist, wie der momentane Stand der Dinge ist. Es gibt dazu eine Content Warning oder einige. Das Ding ist nicht ganz einfach. Ich habe ein paar Folien gesehen. Vielleicht möchtest du die einmal einblenden.
Warte.
Dass wir das nochmal klar machen.
So hier.
Suizidalität, Psychiatrie, Zwangseinweisungen, psychische Störungen, Borderline-Traumata, emotionale Gewalt, Vergewaltigung. Das ist eine ernste Content-Warning, das ist jetzt nicht so fischiwaschi. Wer ein Problem damit hat, ganz ernsthaft, bitte verlasst den Raum. Guckt euch den Talk hinterher in der Aufzeichnung an. Da kann man skippen, da kann man Pause machen, wie auch immer. Nimmt euch niemand übel, wenn jemand geht. Genau. Tanja?
Ja, hallo. Mein Talk heißt I Survived Hass und Hetze gemeinsam gegen Cybermobbing. Ich bin ein bisschen nervös. Ich hatte gestern schon den Workshop. Da habe ich zweimal angefangen zu weinen. Das ist vielleicht auch noch eine Warnung an euch. Es nimmt mich auch ein bisschen mit. Aber es ist mir wichtig, euch dieses Thema näher zu bringen. Weil ich bin seit Oktober 21 Opfer von Cybermobbing, von Hass und Hetze auf Social Media. An der Stelle sollte ich schon mal auf Victim Blaming hinweisen. Ich weiß, dass einige Personen diesen Talk nur aus dem Grunde streamen werden, um mir irgendwelche Vorwürfe machen zu können, weil ich mobben würde. Victim Blaming, darauf gehe ich gleich noch ausführlich ein. Aber wie Sarah schon gesagt hat, bitte macht euch bewusst, dass dieser Talk sehr, sehr viele Trigger enthält. Und falls noch wer gehen will, wirklich geht bitte jetzt. Also jetzt, weil sonst fange ich jetzt an. Noch ein Disclaimer. Dieser Talk dreht sich wie immer um meine persönlichen Erfahrungen, was ich als hilfreich erlebt habe und erlebe. Ich erhebe keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Meine Folien sind dieses Mal etwas bunter geraten, weil ich Hoffnung verbreiten will. Und so ganz langweilig, schwarz-weiße Folien hätten für mich dieses Mal auch nicht funktioniert, weil ich selbst auch Hoffnung brauche. Das Thema ist schon hart genug, was ich erlebe, ist schon hart. Ganz wichtig noch, Inhalte, die Dritte betreffen, wurden aus rechtlichen Gründen anonymisiert, abstrahiert. Ich werde dazu auch keine Fragen beantworten, zumindest nicht, solange die Kamera läuft, weil da laufen noch Ermittlungs- und Strafverfahren gegen Dritte. Also. Warum ist es überhaupt wichtig, dass wir Opfer unsere Geschichten erzählen? Ich meine, nicht klar könnte ich euch jetzt einen abstrakten Talk über Cybermobbing halten. Die Listen habt ihr vielleicht alle schon mal gelesen, was fällt da drunter und so. Naja, aber da könnt ihr auch eben die verstaubten Ratgeber lesen. Es kommt aber darauf an, dass ihr seht, was Cybermobbing wirklich mit Menschen macht, mit Opfern macht. Dass ihr auch Cybermobbing als reale Gefahr erkennt, die jeden treffen kann. Jeder von euch, der jetzt hier sitzt, kann irgendwann, war vielleicht auch schon Opfer von Cybermobbing werden. Und dann solltet ihr von uns Opfern hören, was uns geholfen hat und wie wichtig es ist, dass ihr euch vorbereitet, falls es euch oder eure Herzensmenschen irgendwann mal trifft, weil wir waren damals nicht darauf vorbereitet, weder ich noch meine Herzensmenschen. Und das hat es für uns noch schwieriger gemacht. Für uns Opfer ist es aber auch so, dass wir wissen, ich bin nicht allein. Es gibt Menschen, die sich für meine Geschichte interessieren, die es gut finden, dass ich hier stehe und darüber rede, was passiert ist. Außerdem ist es immer wichtig, darüber zu reden, auch für die Therapie. Und zu schweigen ist genau das, was Täterinnen Macht gibt. Deswegen, wenn ihr Mobbing erlebt, Mobbing mitbekommt, sagt was dagegen. Äußert euch, wenn ihr Opfer seid. Okay, bisschen Theorie. Es werden ganz grob 4 Typen von Mobbing unterschieden. Körperlich, dann verbal, das ist eher so das, was man auf dem Schulhof erlebt, und soziales Mobbing. Auf verschiedene Formen von Cybermobbing gehe ich jetzt in diesem Talk insbesondere ein, wo ich auch Beispiele für euch habe. Ich habe gehört, dass das nicht, ich kann meine eigenen Folien gerade nicht lesen, muss mich immer umdrehen, dass diese, gestern im Workshop hieß es, dass es nicht abschließende Beispiele sind. Wir haben noch weitere gefunden, nämlich, was ich auch erlebt habe, dass die Profile ganz oft gemeldet werden. Einfach ohne Grund, einfach missbräuchliches Melden dann. Swatting, Gaslighting, Bestellungen auf Name und Adresse der Opfer. Und das ist aber auch immer noch nicht abschließend, weil TäterInnen sind wahnsinnig kreativ. Okay, dann fangen wir mal mit den Beispielen an für Hasskommentare und Shitstorms. Ich sag's gleich dazu, ich habe hier Beispiele. Ich habe es mehrfach geübt. Ich kriege es nicht hin, sie euch vorzulesen. Lest sie bitte und dann signalisiert mir, wenn ihr es gelesen habt. Was fällt denn hier auf? Solche Hasskommentare sind immer unsachlich, ad hominem Angriffe hier, gerichtet auf Schwächen der Opfer. Bei mir war es zum Beispiel, dass wir Katzen haben und dass ich erwerbsunfähig bin. Dann auch dieses ad hominem, sie spricht von Suizidgedanken wegen dem, was sie erlebt. Sie will uns doch nur emotional erpressen. Es wird dann wirklich darauf geschossen, was persönliche Schwächen sind, die werden benutzt und ausgenutzt. Es kommt zu Beleidigungen, Verleumdungen. Täter werden angefeuert. Hier dieses, mach sie fertig mit allem, was du hast, die ist doch irre. Dieses. Und ich habe noch weitere Kommentare, die für Isolation des Opfers gute Beispiele sind. Nur die roten, sorry. Okay. Da seht ihr auch, das untere, die ist so giftig wie ihre Haarfarbe. Die Personen, die bei mir das Cybermobbing gemacht haben, die wussten, dass ich meine giftgrünen Haare habe, weil ich für mich das für meine Essstörung brauche. Das ist für mich ein, die Leute sprechen jetzt nicht über die Dicke, die sprechen über die Frau mit den grünen Haaren. Und genau das wurde dann benutzt, damit ich das auch nicht mehr als mein Sicherheitsnetz habe. Dieses, meine Haarfarbe. Und die Isolation kommt natürlich auch daher, wenn es heißt, niemand hat freiwillig Kontakt mit der, wer hat denn dann gerne noch öffentlich Kontakt mit so einem Opfer? Dann heißt es ja, ja, ihr habt dann Angst vor der, deswegen. Das ist dann ja auch eine Motivation, Opfer zu isolieren. Genau, also und dann gibt es soziale Isolation auch noch durch bewusstes Ignorieren des Opfers. Ich vermute, dass einige das auch kennen vom Schulhof, Mobbingopfer, die immer alleine standen. Das Gleiche kann einem natürlich auch auf Social Media passieren. Zugang zu geschützten Posts und PNs verschaffen, zum Beispiel durch, wenn man wird behauptet, ich habe Angst vor dieser Person, die droht mir, schau doch mal bitte, was die dann schreibt, und plötzlich kannst du als Opfer niemandem mehr trauen. Und eben dieses Einreden auf Menschen, die Kontakt zum Opfer halten, dass sie das unbedingt unterlassen müssen. Deswegen mein erster wichtiger Rat, um Unterstützung zu haben oder auch überhaupt: echte Freundschaften sind unabhängig von einzelnen Kommunikationswegen, vor allem vom Internet. Natürlich können wir auf Social Media auch ganz tolle Freundschaften führen, aber es ist nicht ausreichend, wenn irgendwas passiert. Ihr solltet zu Menschen, die euch wirklich wichtig sind, immer mehrere Kontaktwege haben. Ihr solltet die auch persönlich kennen. Und bei mir war es sogar der Vorteil, die MittäterInnen haben den Kontakt dann nicht gesehen. Dazu komme ich gleich noch. Und auch Sippenhaft hatten wir ganz oft, was auch sehr häufig ist. Du hast mit diesem Opfer noch Kontakt, du bist per se böse, du wirst dann auch geblockt. Das ist gar nicht mehr irgendwie diese Trennung zwischen, ich kann ja mit jemandem befreundet sein, der vielleicht irgendwie einen Fehler gemacht hat, oder, und trotzdem bin ich ja nicht per se die gleiche Person. Aber das, diese Trennung findet dann auch gar nicht mehr statt. Und das alles bedeutet, für Opfer von Mobbing einzustehen, für Opfer da zu sein, erfordert wirklich von diesen Menschen Mut, Loyalität und Menschlichkeit. Nur wer Mut, Loyalität und Menschlichkeit hat, wird in der Lage sein, als für Opfer von Cybermobbing da zu sein. Und an der Stelle möchte ich auch mal meinem persönlichen emotionalen Sicherheitsnetz Danke sagen, dass ihr für mich da wart. Ich hatte das in meinem Borderline-Talk tatsächlich auch mit, dass man die Person besser identifizieren konnte. Ich habe es mich dieses Mal aufgrund der Ermittlungs- und Strafverfahren, damit niemand mit reingezogen wird, nicht getraut. Es sind auch die ein oder andere Person, die sollte sich auch von euch hier wieder erkennen. So. Genau, wichtig, wirklich total wichtig, schafft euch ein emotionales Sicherheitsnetz. Ich hatte das auch schon in meinem Borderline-Talk bei Fire Chance. Macht euch bewusst, an welche Menschen, ob online oder offline, könnt ihr euch immer mit jeder Emotion, jedem Chaos in eurer Psyche wenden, weil ihr wisst, dass ihr nicht enttäuscht, verraten, verlassen werdet. Diese Menschen sind die, die ihr braucht, wenn ihr Opfer von Cybermobbing seid. Okay. Kommen wir zu einem weiteren Beispiel. Kopieren und imitieren des Opfers. Ich habe euch ein Beispiel aus 12 Monaten mitgebracht, was sehr anschaulich war. Das besonders perfide ist, wenn man nur die Kopie von meinem Post sieht, fällt es ja gar nicht auf. Nur wenn Menschen das mitbekommen haben, ist aufgefallen, Tanja, die kopiert dich da schon wieder, diese Person. Ansonsten wirkt es relativ harmlos, aber in diesem Kontext merkt man das dann. Und es war wirklich, dass irgendwann jeder Post von mir, ob ich ihn geschützt gemacht habe, in einem Twitter-Schloss-Account oder nicht, dann irgendwie bei dieser Person aufgetaucht ist. Weiß nicht, wer von euch Dr. Who kennt, das war wie dieses Midnight-Monster, da denkt ja auch der Doktor und die anderen Passagiere, du kommst da gar nicht gegen an. Das ist wirklich, das ist was, was einen total fertig machen kann. Okay, dann Verbreiten von Gerüchten, Tratsch und Lügen über das Opfer. Sehr, sehr beliebt natürlich mit Screenshots von deren Posts. Da werden dann auch PN-Gruppen dafür gegründet. Oh, jetzt habe ich mal eine etwas anderen Triggerwarnung. Meine Art, damit mittlerweile umzugehen, sind Zynismus und Sarkasmus. Anders könnte ich nicht damit umgehen, was ich erlebe, was über mich verbreitet wird. Damit könnte ich nicht leben und überleben. Deswegen möchte ich euch jetzt mal mit ein bisschen zwinkerndem Auge meine Top 3 Gerüchte über mich vorstellen. Das eines war, ich würde Menschen zu Kontakt und Freundschaft zwingen. Andernfalls würde ich deren Daten leaken wollen. Ich finde das ganz ehrlich lustig, weil das kommt von Menschen, mit denen ich keinen Kontakt mehr habe, weil die oder ich das abgebrochen haben, deren Daten und weitere Geheimnisse ich danach aber nicht geleakt habe. Die meine aber schon. Ich habe Verschiedenes dann im Strafverfahren verwenden müssen, aber das ist ja was anderes. Das ist ja eben nicht das, was man unter Leak verstehen würde. Und diese Personen wissen auch alle, dass ich Borderlinerin bin. Ich könnte Menschen nicht vertrauen, die ich in Kontakt zwinge. Weil, also, genau. Weiteres Gerücht über mich war, ich hätte eine Online-Affäre mit der Person, deren Daten der Täter leaken möchte. Es kursieren angeblich sogar Nachrichten, in denen ich werde es eingestehen. Wir haben mehrfach danach gefragt, es wurde uns natürlich nie gezeigt. Ich wäre schon irgendwie dämlich, eine Online-Affäre zu führen, die mein Mann nicht übersehen kann, weil wir sie ja öffentlich führen würden und andere die sehen. Und dieses Gerücht kommt primär von Personen, die selber sehr offen auf Social Media geflirtet haben und so. Aber es ist eben auch, genauso funktioniert es dann. Eine Person wird dann rauskristallisiert und die ist dann dieses Böse, die das alles macht. So. Mein Platz 1 ist, mein Mann sei erfunden, ein reiner Fake-Account von mir. Einige von euch kennen meinen Mann ja vielleicht, Habrock. Er hat auch gestern am Ende meines Talks was zum Imposter-Syndrom gesagt, aber er ist erfunden, reiner Fake-Account von mir. Ich habe auch eine ganz große, lange Liste an Accounts, die uns auch nie gezeigt wurde. Ja, super. Da kannst du dich auch nicht dagegen wehren. Mein bester Freund hat einer Person, die ihm das erzählen wollte, geantwortet, dass es Habrock wirklich gibt. Der ist nur nicht sehr gesprächig. Ja, genau. Teile dieser Liste wurden uns mal gezeigt, aber eben nur Teile. Da sind dann Accounts drauf gelandet, die auch Wawuschel heißen oder die gleiche Haarfarbe haben. Das ist dann alles, was es braucht, damit diese Accounts in Sippenhaft mitgeraten. So, aber natürlich, dass ich das mittlerweile ein bisschen lustig sehe, ändert nichts daran, dass Gerüchte, Verleumdung und Lügen in jedem Mobbing auftauchen und absolut bösartig sind. Weil solche Gerüchte zerstören auch Menschen. Und zwar nicht nur mich selbst als das Opfer, sondern auch Mitbetroffene. Meine angebliche Online-Affäre nimmt das natürlich auch mit. Menschen, die sich nicht wehren können, mit diesen ganzen Gerüchten überflutet zu werden, also die PN-Flut bekommen, die vielleicht auch Mails bekommen. Und sowas zu sehen, was das mit dem Opfer und Mitbetroffenen macht, nimmt auch Freundinnen mit, weil dies ist diese Verzweiflung, du kannst nichts tun, um dem Opfer und Mitbetroffenen zu helfen. Aber, mal ganz ehrlich, ich frage mich dann schon irgendwie auch, zerstört es nicht auch die Menschen, die das Opfer zu ihrem wirklich Lebensinhalt machen? Zum Beispiel die Person, die über ein Jahr meine Posts kopiert und imitiert hat, die muss mich ja die ganze Zeit beobachtet haben. Da brauchst du nicht irgendwie auch einen anderen Lebensinhalt? Weiß ich nicht. Also, und es geht natürlich auch auf die Nerven aller, gegen die sich das Opfer mit straf- und zivilrechtlichen Schritten wehrt, letzten Endes. Was ganz Wichtiges, was bei mir ziemlich heftig war, öffentliche Drohungen gegen Opfer. Bei mir war es insbesondere das hier. Ich plane einen legalen Mord an ihr. Das liest du und dann bekommst du wirklich richtig Panik. Mal davon abgesehen, keine Ahnung, was ein legaler Mord sein soll. Mord ist nie legal, aber sowas liest du und dann bekommst du wirklich richtig Panik. So, warum schreibt denn jemand sowas? Wir haben die Person... ein paar Monate später wurde die Person gefragt. Wawuschel weiß, wie ich aussehe, das macht mir Angst. Hä? So, die Person hat dann gesagt, sie hätte nie zu irgendwas aufgerufen. Das war ein Großaccount mit über 70.000 FollowerInnen. Ganz ehrlich, wenn irgendeiner dieser Follower das vielleicht doch ernst nimmt, so huch, diese Person hat Angst, wir müssen dafür sorgen, dass diese Person keine Angst mehr hat. Wie schnell passiert es dann, dass sowas eben ernst genommen wird? Zumal ich im Internet noch nie anonym war. Ich habe schon immer Selfies gepostet, ich habe immer Bilder von meinen Katzen, wobei die Wohnung sichtbar ist. Ich poste auch aus psychischen Gründen, um täglich was zu haben, was ich wirklich unbedingt machen muss, ein Sonnenuntergang, wobei ich nie darauf geachtet habe, dass das vielleicht möglicherweise lokalisierbar ist. Und ich poste über meine Psyche. So. Und dann sind solche Sachen, wie ich plane einen legalen Mord an ihr, vielleicht doch irgendwie ein Aufruf. Okay, aber jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum war das für diese Person ein Problem, dass sie wohl weiß, wie diese Person aussieht? Damit sind wir jetzt mitten in meiner Geschichte. Ich warne euch vor, das ist meine Geschichte. Meine Geschichte ist ein ziemliches Extrem. Aber ich denke mir, manchmal braucht es extreme Geschichten, um aufmerksam zu machen. Über mich wird seit Oktober 21 behauptet, dass ich doxe und leake und deshalb Cybermobbing, Shitstorms, Hass und Hetze verdiene. Das ist die Aussage, die verbreitet wird. Deswegen müssen wir erstmal darüber sprechen, was ist eigentlich Doxing? Doxing ist eine Straftat. Paragraph 126a StGB. Doxing ist das systematische Sammeln und anschließende Veröffentlichen privater und personenbezogener Daten, Klarname, weitere Daten, Chatverläufe, private Fotos im Internet und zwar in Schädigungsabsicht. Das ist das, was mir unterstellt wird. Doxing-Leaken ist es aber nicht, Menschen zu vertrauen und in den persönlichen, öffentlich nicht zugänglichen Gesprächen aus unserem Privatleben von Freundinnen, Partnerinnen, Familien, unseren eigenen psychischen Problemen oder aus dem Berufsalltag zu erzählen. Das ist schlicht und ergreifend Freundschaft. Doxing-Leaken ist es auch nicht, gegenüber Menschen, die wir Freundinnen nennen, in privater, dritten, nicht zugänglicher Kommunikation Vornamen von anderen Freundinnen zu nutzen, soweit die damit einverstanden sind, von Streit und Problemen mit Freundinnen zu erzählen oder über Probleme im Job zu reden und davon auszugehen, dass das unter uns bleibt. Das ist Vertrauen. Und genau das wird dann aber vielleicht irgendwann, wenn du Opfer von Cybermobbing bist, gegen dich verwendet. Und das heißt, du hättest sowas gemacht, das sei Doxing und Leaken. Dass das vielleicht auf Gegenseitigkeit basierte und natürlich die andere Person das auch gemacht hat, interessiert natürlich keinen mehr. Aber jetzt kommen wir mal zur Frage, ist Mobbing eigentlich eine Straftat? Ja klar, Mobbing ist kein Kavaliersdelikt. Aber früher hieß es doch auch, dass Vergewaltigungsopfer selber schuld sind, man gegen Vergewaltigung nichts machen kann, man Vergewaltigung auch nicht beweisen könne. Heute ist Vergewaltigung endlich eine Straftat. Und ganz ehrlich, heute heißt es immer noch, Mobbingopfer sind selber schuld, gegen Mobbing könne man nichts machen und Mobbing könne man nicht beweisen. Aber ich habe mitbekommen, dass unsere Justizministerinnen jetzt auch darüber gesprochen haben, dass man Cybermobbing zu einer Straftat irgendwie machen sollte. Und vor allem einzelne Taten sind heute möglicherweise schon strafbar. Doxing könnte nämlich zum Beispiel dann strafbar sein, wenn Klarnamen von Twitter-Usern und deren Wohnarbeitsort öffentlich in öffentlichen Tweets gepostet und verbreitet werden, um diese oder das Opfer zu diffamieren oder ähnlich verwerfliche Gründe. Ich muss dazu sagen, das ist keine strafrechtliche Wertung, die bleibt nämlich nach meinen Strafanträgen der Staatsanwaltschaft vorbehalten. Ich möchte euch nur mal zeigen, was alles an Mobbing, Cybermobbing vielleicht doch strafbar sein könnte. So, Doxing könnte vor allem dann strafbar sein, wenn es sich bei den Personen, deren Identität geleakt wird, um Menschen handelt, die Angst vor Feindeslisten, also zum Beispiel ÄrztInnen, war mit Impfärztinnen so, JuristInnen, die Angst haben, dass ihr Klarname auftaucht, weil sie dann auf Listen von TäterInnen handeln, die tatsächlich diesen Menschen nach dem Leben trachten oder eben berufliche Probleme wegen ihres Social-Media-Accounts haben. Wenn sowas passiert, könnte es dann vielleicht doch strafbares Doxing sein. Und zwar völlig egal, woher behauptet wird, diese Daten zu haben. Es könnte Doxing sein. Leaken könnte im Rahmen von Mobbing je nachdem auch strafbar sein. Zum Beispiel, wenn Inhalte oder bewusst verfälschte Auszüge aus Inhalten wie aus Mails, PNs und Briefen oder natürlich Screenshots davon gepostet werden, sich Zugang verschaffen zu geschützten Posts und zu PNs, wenn Details aus privaten Gesprächen weitergegeben werden, wenn sogar Details aus Strafanzeigen und Strafanträgen gepostet werden, das alles, um Schwächen, Krankheiten und Trigger von Opfern bekannt zu machen, auf irgendwelchen Wegen gegen den ausdrücklichen bzw. logischen Willen des Opfers, wenn es irgendwie an Dritte gegeben wird, veröffentlicht, genutzt wird. Das könnte wiederum strafbar sein. Insbesondere, wenn es eben dazu dient, dem Opfer zu schaden. Dann Verleumdung ist so der heftigste der drei Straftatbestände. Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung. Bei der üblen Nachrede ist es so, dass die Person nicht sicher weiß, dass das, was sie sagt, eine Lüge ist. Bei der Verleumdung erfolgen Aussagen über Opfer bewusst wider besseren Wissens, werden Lügen verbreitet, um das Opfer öffentlich verächtlich zu machen. Dann könnte auch noch Bedrohung und Nötigung ein Straftatbestand sein. Sowas wie öffentlich anzukündigen, weitere Identitäten zu liegen, falls das Mobbingopfer oder diese nahestehende Menschen strafrechtliche oder andersrechtliche Schritte einleiten, sich gegen öffentliche Verleumdungen, Shitstorms überhaupt irgendwie wehren oder irgendwas nicht tun, was die liegende Person fordert. Oder vielleicht die Haustiere des Opfers zu töten. Oder, was ich auch erlebt habe, jedwede Prüfung im Studium des Opfers zu sabotieren. Dann gibt es noch die Nachstellung. Die könnte sein, die ist mittlerweile auch online strafbar, das alles in Kombination monatelang zu machen, obwohl das Opfer jeglichen gemeinsamen Berührungspunkt verlassen hat, also ich bin von Twitter gegangen zum Beispiel, und obwohl das Opfer die Mittäterin direkt und unmissverständlich zum Beispiel durch Strafanträge deutlich gemacht hat, ich möchte keinen Kontakt zu dir, dann wird vielleicht auch Kontakt über Dritte versucht. Das könnte dann strafbare Nachstellung sein. Ich finde es wichtig, dass ihr das wisst, um euch bewusst zu machen, ihr könnt euch gegen Cybermobbing wehren, indem ihr Strafanträge stellt. Es muss aber nicht nur Strafanzeige sein, ihr könnt euch auch zivilrechtlich wehren. Erstmal müsst ihr auffordern, das zu unterlassen und schädigende Inhalte zu entfernen. Dann gibt es die Möglichkeit, natürlich immer idealerweise mit einem Anwalt, eine Abmahnung oder eine Unterlassungsklage. Es gibt noch weitere Schritte, ich wollte euch jetzt noch mal ein paar Beispiele vorstellen. Was sich jetzt nach meinen Ausführungen vielleicht stellt, ist die Frage, ja, warst du vielleicht irgendwie selber mit Schuld? Und damit sind wir bei Victim Blaming. Da gibt es unheimlich viele Varianten davon. Sehr beliebt ist, ja, das Opfer hat es verdient, weil. Und das ist ein Problem, ich hatte gestern in meinem Workshop gefragt, wer von euch hat denn schon mal Cybermobbing mitbekommen? Irgendwie gesehen, dass es irgendeinem anderen passiert ist. Das geschieht so oft im Verborgenen, unauffällig, dass es vielen gar nicht auffällt. Und vor allem bleiben die Hintergründe unsichtbar. So wird es dann schwierig, das nachzuvollziehen, wer eigentlich Opfer und wer Täter ist. Und vor allem, viele Menschen wollen es gar nicht. Die wollen es, ich kann nicht darüber informieren, was da eigentlich passiert ist, sondern gehen dem Offensichtlichen nach. So. Auch deshalb nochmal, Schweigen gibt TäterInnen Macht. Wenn ihr Opfer von Mobbing seid oder Mobbing mitbekommt, sprecht dagegen. Wir haben es damals nicht gemacht, eben aus Angst vor weiteren Leaks und Doxing. Ich hätte es aber direkt am Anfang wirklich öffentlich machen müssen. Dies und jenes ist passiert, weil so haben wir den TäterInnen Macht gegeben. Deshalb kann ich aus eigener Erfahrung sagen, redet, wenn ihr Opfer seid. Besonders beliebt ist dieses, das Opfer verdient es ja so, wenn das Opfer auffällige, nervige Verhaltensweisen hat. Zum Beispiel, ich bin psychisch krank, super Opfer. Oder ich muss jetzt nicht sagen, was in der CCC-Bubble noch häufig vorkommt. Ihr wisst ja alle genau. Aber ganz ehrlich, diese Denkweise rechtfertigt Täter. Niemand, wirklich niemand verdient Mobbing. Niemand. Was weiteres, Mobbing-Opfer als Sündenbock. Das Cybermobbing-Opfer wird womöglich in irgendeiner Art als böse dargestellt, weil es die anderen an Fehlern und Unzulänglichkeiten erinnert. Wie gesagt, der über 70.000 Follower-Account, der öffentlich flirtet und anderen Online-Affären vorwirft. Dann die ehemaligen Freundinnen, die TäterInnen und auch in BN-Gruppen private, persönliche Geheimnisse des Opfers erzählen und dieses Verhalten dem Opfer vorwerfen. Oder die Personen einfach, die x Personen auf Social Media Privates und berufliche Interna erzählt haben und dann merken, dass das im Internet womöglich jetzt nicht ganz so clever ist. Auch unabhängig davon, dass das Opfer selber nichts gemacht hat, trotzdem, ja, das Opfer macht darauf aufmerksam, das Opfer ist böse. Dann relativ ähnlich, das Opfer sollte sich verändern. Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten anderthalb Jahren gehört habe, was ich falsch mache, was an mir falsch ist. Wir Opfer sind falsch, wir Opfer müssen uns ändern, damit wir nicht mehr gemobbt werden. Nee, auch das entschuldigt Täter. Nicht das Mobbing-Opfer muss sich ändern, sondern die TäterInnen. Wenn dir an einem Menschen irgendwas nicht passt, dann schau einfach weg. Oder das Opfer hätte es besser wissen müssen. Das ist was eher so Vergewaltigungsopfer hören. In meinem Fall war das, ja, hättest du diese Person schon früher nicht für Freundinnen gehalten, hättest du diesen Menschen nicht vertraut. Woher weißt du das denn, wenn du dich mit diesen Menschen anfreundest, dass es keine gute Idee ist, diesen Menschen zu vertrauen? Woher weißt du als Vergewaltigungsopfer, dass du jetzt besser nicht an diese Bushaltestelle läufst, weil dann jemand anderes ist? Menschen machen Fehler, Menschen haben Unzulänglichkeiten. Das rechtfertigt kein Mobbing, keine anderen Straftaten. Sehr schönes Argument auch. Ja, das Opfer ist zu sensibel. Das ist, glaube ich, so das Victim-Blaming-Argument. Ja, wenn du nicht drauf reagieren würdest, würdest du denen die TäterInnen ja nicht anstacheln. Heißt, dass wir Opfer nicht normal oder nicht natürlich reagieren. Dann fragst du mal solche Menschen, die das sagen, ja, wie soll ich denn besser reagieren? Keine Ahnung, ich war ja nicht in der Situation. Super, vielen Dank. Ich meine, konkrete Ratschläge wären ja okay, aber dieses, ja, jetzt anders reagieren müssen, das bringt Opfer nicht. Wir fragen uns dann auch noch mehr selber, was hätte ich denn anders tun sollen, und kriegen keine Antwort. Weiteres Argument, das Opfer hat sich ja nicht gewehrt. Ja, das war auch zumindest, Tanja, woher soll denn der Täter wissen, dass das für dich keine Gaudi mehr ist, wenn du das nicht kommunizierst? Naja, das kommt sehr oft von Menschen, die einfach weggucken. Die würden das Wehren ja sogar nicht sehen. Und ich habe es euch ja vorhin gesagt, ganz oft ist Cybermobbing so im Verborgenen, dass es niemand mitbekommt. Super. Woher sollen die Menschen dann mitbekommen, dass ich mich sehr wohl wehre? Und auch das entschuldigt Täter und nimmt die Verantwortung von, zu helfen von denen, die daneben stehen. Das gibt es aber auch im Gegenteil. Ja, warum hast du dich denn gewehrt? Wenn du keine Strafanträge erstattet hättest, würde sich der die Täterin jetzt entmotiviert sehen, noch mehr gegen dich zu schießen. Oder auch, ja, wenn du wegschauen würdest, wenn du nicht versuchen würdest, dich zu rechtfertigen, irgendwann verlieren die den Spaß dran. Ich kann euch sagen, nach anderthalb Jahren, offensichtlich passiert das nicht. Ich habe dann noch gehört, tu doch einfach, was die TäterInnen wollen. Ich wurde von diesen Personen zum Suizid aufgefordert. Ich soll tun, was diese Personen wollen? Nein. So. Aber diese Denkweise entschuldigt auch wieder Täter, indem das Mobbing zum Streit erklärt wird. Ja, ihr macht ja beide was. Dass das Opfer sich wehrt gegen den Täter, sieht niemand. So, dann hatte ich noch, es ist doch nur das Internet. Du könntest doch einfach weggucken und diese Person blocken. Zum einen, ich hatte das ja mit den Leaks angesprochen, mit den Drogen mit Leaks, dann kannst du nicht weggucken, weil du Angst um die Menschen hast, die dir nahestehen. Und die wenigsten Opfer schauen freiwillig auf das Cybermobbing gegen uns. Es erreicht uns auf allen möglichen Wegen. Ich habe jetzt auf Mastodon das Wort Flying Monkeys gelernt oder auch Mobbing by Proxy. Das sind Menschen, die TäterInnen nutzen, um ihre Verleumdungen weiter zu verbreiten, um Nötigungen und Drohungen an Opfer ausrichten zu lassen, um das Opfer im Auge zu behalten, eben dieses verschaff mir doch Zugang zu den geschützten Posts und PN und vor allem natürlich für Victim-Blaming. Das Gefährliche daran ist, jeder kann zum Flying Monkey werden, auch mit den besten Absichten. Natürlich können auch wirklich mein Sicherheitsnetz zum Flying Monkey werden, weil Tanja, da gab es wieder eine Drohung, schau mal, was diese Person, und dann kriegst du es zugeschickt. Und eigentlich möchtest du am liebsten nichts mehr davon wissen, weil du kannst eh nicht mehr damit umgehen, psychisch. Dann wirklich fies ist natürlich auf Social Media verbreiten sich Gerüchte und Lügen noch schneller. Ihr kennt das, das wird dann geboostet, retweetet. Es erreicht alle möglichen Personen, die einen recherchieren, gerade wenn man eben wie ich nicht anonym ist. Auch FreundInnen werden angesprochen, auch nach Jahren noch. Ich wurde auch schon im Real Life darauf angesprochen. Und dieses Internet nutzen TäterInnen sehr gerne, um dieses Cybermobbing nach Monaten, Jahren bewusst ins Gedächtnis Dritter zu rufen. Schau mal, was ich da geschrieben hatte, das gilt immer noch. Und bei mir kam, wie gesagt, dazu, dass ich im Internet noch nie anonym war. Wir haben, nachdem es so akut war, letztes Jahr im März bis Juni, natürlich ewig überlegt, sollte ich vielleicht auf Anonymität gehen. Aber ich weiß, dass in meinem Fall haben die Mittäterin meine Daten. Es würde mir also nichts bringen. Und in dem Moment, wo du dich selbst veränderst als Opfer, gibst du MittäterInnen Macht. Deshalb habe ich mich dagegen entschieden. Übrigens, für die TäterInnen ist es nicht nur das Internet. Es ist das Internet, in dem sie anonym sind. Ich habe es tatsächlich auch gemerkt, das Erstatten von Strafanzeigen, Strafanträgen, ich sag's mal vorsichtig, ist doch ein Weg, um dann vielleicht irgendwann mal die Identität dieser Personen zu bekommen. Und plötzlich sind diese Personen dann sehr viel vorsichtiger, zumindest wenn sich dieses Cybermobbing gegen Privatpersonen richtet. Das, wenn es sich gegen PolitikerInnen richtet, ist es nochmal was ganz anderes. Aber es ist auch wenn, natürlich gibt es gute Gründe für vollständige Anonymität im Internet, aber so ein bisschen schützt das auch, zumindest wenn ein Admin oder so den Klarnamen hat, schützt auch vor Cybermobbing. Zumindest was man vielleicht mal zur Diskussion stellen sollte. Dann gibt es immer noch was weiteres. Es ist ja nicht nur das Victim Blaming. Du machst dir als Opfer auch ewig Vorwürfe. Ich habe ja auch Traumata erlebt schon in der Jugendzeit, da mache ich mir heute noch Vorwürfe dafür. Und ich wollte noch eine Klarstellung hier machen. Ich sage ja nicht, dass ich keine Fehler gemacht habe. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe mich in sogenannten FreundInnen getäuscht. Ich habe den falschen Menschen vertraut. Ich habe aber eben das, was über mich verbreitet wird, Doxing, Leaken, habe ich nie gemacht. Und das wissen die TäterInnen auch. Was ich mir aber ewig vorwerfen werde, dass ich dadurch, dass ich den falschen Menschen vertraut habe, meine besten, wichtigsten Freunde in diese Gefahr von Feindeslisten gebracht habe. Ich verzeihe mir eher, dass ich irgendwie Opfer wurde für mich, als dass ich meine Freundinnen in diese Gefahr gebracht habe. Und dieses Self-Blaming, dieses uns lebenslang Vorwürfe machen, das hört für Opfer nie auf. Du fragst dich dann, es war mein Fehler, dass ich diese Person für eine Freundin gehalten habe, dass ich dieser Person vertraut habe. Da kann noch so irgendeiner aus dem Sicherheitsnetz sagen, aber Tanja, du konntest doch nicht ahnen, dass diese Person nach dem Ende eurer Freundschaft so eskalieren wird und das alles über dich behauptet. Das ist doch kein erwartbares menschliches Verhalten. Dann denkst du dir, naja, aber ich hätte doch wissen müssen, weil ich habe so oft mit der Person geschrieben. Dann die rationale Stimme wieder, ja, das, sowas kannst du nicht ahnen. Ja doch, vielleicht irgendwie, das hört nie auf. Wir drehen uns seit anderthalb Jahren im Kreis und das hört nie auf, dass wir Opfer uns selbst lebenslang Vorwürfe machen. Oder auch, dass wenn ich diesen Account, der sich da an mich, wenn ich ihn sofort geblockt hätte, aber Tanja, der hat sich als Freundin von dir ausgegeben, der hat dich perfide getäuscht, du hattest da keine Chance. Aber ich hätte es, nein, du hörst nie auf, als Opfer dir selbst Vorwürfe zu machen. Und da kann man dir noch so oft sagen, dass du dir keine Selbstvorwürfe machen sollst, weil es war außerhalb deiner Kontrolle. Und es ist aber wirklich, wenn du Opfer bist, es ist nie deine Schuld. Okay, gehen wir wieder zurück zur Theorie, das füllt mich hier nämlich sehr auf. Wenn wir Cybermobbing verhindern wollen, müssen wir über Cybermobbing reden. Und das Erste ist, dass wir uns bewusst machen, welche Rollen es im Cybermobbing gibt. Es gibt natürlich immer die TäterInnen, die das alles antreiben, die aktiv gegen die Opfer handeln. Dann haben die in der Regel Leute, die so mitziehen, Sidekicks. Die machen einfach mit. Dann gibt es noch die aktiven Supporter, die das anfeuern, die es gut finden, was gegen das Opfer passiert, aus welchen Victim-Blaming-Gründen auch immer. Ganz oft auch als Trittbrettfahrer, die sich denken, wenn ich da jetzt mitmache, steige ich selber irgendwie in der sozialen Hierarchie dieses meiner Twitter-Bubble oder so auf. Dann gibt es natürlich die passiven Supporter, die finden es auch gut, machen aber nicht aktiv irgendwas. Sie liken vielleicht mal sowas. Dann gibt es sehr, sehr viele Menschen, die einfach wegschauen. Das sind eben die, die nicht mitbekommen würden, dass ich das Opfer werde. Dann gibt es mögliche Zeuginnen, sie machen nichts Aktives dagegen, aber wenn du sie ansprichst als Opfer, sind sie durchaus bereit zu sagen, ja, ich habe das mitbekommen. Ganz besonders wichtig sind aber die, man nennt es Upstander, Resister, Defender, Witness. Das sind die Menschen, die für uns Opfer da sind. Und natürlich ist immer mitten in diesem Kreis drin das Opfer. Schauen wir uns die MittäterInnen an. Es gibt zahlreiche Motive, warum Menschen Cybermobbing machen. Eine soziopathische, psychopathische Veranlagung, schlicht und ergreifend aus Langeweile, aus Rache, lange gehegtem Groll, was du dann als Opfer auch gar nicht nachvollziehen kannst, wo kommt das eigentlich her. Wut, Stress, Frust an leichten Opfern ablassen, ja, die Psychotante wird da bestimmt drauf reagieren. Auch einfach Machtgehabe. Ich beweise jetzt, dass ich mächtiger bin als das Opfer und diese nahestehenden Menschen. Auf die Trittbrettfahrerin bin ich ja schon eingegangen. Ganz wichtig ist mir, wegschauen ist immer falsch. Wegschauen ist die einfache Lösung, aber sie ist immer falsch. Es gibt dafür ziemlich viele Gründe, nichts zu tun. Freundschaft zu MittäterInnen, Victim Blaming, wie gesagt, Hilflosigkeit, unter anderem aus Unwissen, was ich denn gegen Mobbing aktiv machen kann. Deshalb ist es mir auch wichtig, diesen Talk zu halten, damit ihr auch wisst, was ihr gegen Cybermobbing tun könnt, wie ihr aktiv sein könnt. Die Hoffnung, dass andere einschreiten werden, Unsicherheit, ob irgendwas Mobbing ist. Ganz ehrlich, fragt nach dem Empfinden von Opfern oder deren FreundInnen. Fragt nach, ist es Mobbing oder nicht. Wenn euch irgendwas komisch vorkommt, einfach nachfragen. So, jetzt habe ich mal ein paar ziemlich harte Beispiele. Die Poster hier, wann ist es Cybermobbing, fand ich sehr, sehr gut. Alle Kinder teilen das peinliche Bild, außer Finn, der hält sich eine Pistole ans Kinn. Alle Kinder lästern auf Facebook, außer Vanessa, die greift zum Messer. Alle Kinder lachen über das Handyvideo, außer Grit, die spielt darin mit. Was sehen wir an diesen Postern? Handlungen gegen Opfer sind moralisch mehr als fragwürdig. Das ist ein Anzeichen für Cybermobbing. Wenn sie auch offensichtlich strafrechtlich relevant sein könnten. Alle machen mit, außer als Täterin, Beiständer, Trittbrettfahrerin. Nur das Opfer und dem nahestehenden Menschen machen nicht mit, sondern versuchen irgendwie vielleicht aufzuheben oder so. Wenn das Opfer öffentlich Suizidgedanken mitteilt, das ist dann kein Grund, sich darüber lustig zu machen, sondern dann stimmt irgendwas wirklich nicht. Kommen wir zu was Positivem, zu Upstanders, wie man die Menschen mit Mut und Zivilcourage nennt, die für das Opfer da sind, die sich auch gegen Cybermobbing stellen. Wie mein Sicherheitsnetz, das hat Hilfe, Loyalität und emotionaler Support für Opfer für mich gezeigt. Das ist was, was ganz, ganz wichtig ist. Zeigt einfach uns Opfern von Cybermobbing, Mobbing überhaupt, ich bin da für dich, ich supporte dich, ich unterstütze dich. Ein sehr, sehr schönes Beispiel von einer Person, die ich auf WhatsApp mir was geschrieben hat, darf ich euch zeigen. Da dachte ich noch, es war noch so am Anfang, ich dachte, alle hassen mich, weil es eben so wirkte. Und dann schrieb mir diese Person, niemand hasst dich. Manche Leute verzweifeln regelmäßig an dir, Tanja. Du gehst offen mit deinem Charakter um. Du weißt, was man an dir anstrengend finden kann. Aber das ist kein Hass. Das ist Frust über das Scheitern an der Herausforderung, den Mount Wawuschel zu erklimmen und die Aussicht vom giftgrünen Gipfel zu genießen. Wenn die Leute dich einfach hassen würden, würden sie nicht immer wieder versuchen, Kontakt aufzunehmen. Was ich nicht als Screenshot habe, dass die Person mir dann gesagt hat, ja Tanja, dieses Mobbing ist doch auch im Letzten eine Kontaktaufnahme. Die Personen, die dich kopieren und imitieren, die deine Screenshots, deine Posts ständig verfolgen, das ist doch auch eine Form der Kontaktaufnahme. Wenn diese Menschen dich hassen würden, würden sie keinen Kontakt zu dir aufnehmen. Das ist eine ganz kranke Art, zu versuchen, Kontakt aufzunehmen. Dann ein weiteres Beispiel. Ablenkung schaffen für Mittäterinnen und Bystander. Das geht ganz einfach. Post über Schuhe. Threads vom Schrottplatz. Posts, Häschenwitze posten. Überhaupt Witze posten. Posts über Brettspiele oder Computerspiele. Einfach Ablenkung für MittäterInnen und Bystander schaffen. In Anlehnung an einen, wie wir ihn genannt haben, klugen weißen Menschen, der relativ früh auch geschrieben hatte, als es gegen mich war, ich halte diesen Fake-Account für jemanden, der Wawuschels Psyche gezielt angreift. Seit die nicht mehr auf dieser Plattform ist, terrorisiert diese Person bewusst Dritte. Erinnerte anfangs an Drachengame und es ist mittlerweile sehr viel mehr. Aufmerksam machen auf Mobbing. Vielleicht nachfragen, sagen wir, ist das hier noch in Ordnung? Ist das Mobbing? Darauf aufmerksam machen. Und auch einfach, das ist aber wirklich schwierig, TäterInnen Stopp sagen. So. Mobbing hat auch psychische Folgen, Cybermobbing vor allem. Erst kommen die negativen Gedanken. Ich bin irgendwie falsch, ich habe was falsch gemacht, woher kommt das, ich kann nichts dagegen tun. Das geht dann aber ins Bewusstsein über, dass dieses immer denken, ich bin falsch. Das führt zu Depressionen, Ängste, auch Suizidgedanken und das zieht sich durch das gesamte Verhalten durch, ein Leben lang. Und es fängt an mit Stress, mit Unwohlsein. Als es bei mir so akut war, ich habe 1,5 Wochen nicht geschlafen, nicht gegessen. Ich konnte fast nichts trinken. Ich stand kurz vor Zwangseinweisung. Das führt natürlich zu Schlafstörungen, zu Leistungsverlust. Es geht einem körperlich wirklich nicht mehr gut. Ich war nicht, keine Ahnung, wo ich war. Ich war nicht wirklich da. Ich war immer noch gucken, ob hoffentlich nicht noch anderen Freundinnen von mir was passiert. Ich habe heute noch Angstzustände. Als ich auf dem Easter Hack angesprochen wurde von Menschen, die ich nicht kannte, ich sofort Paranoia, Panik, Angst. Oh Gott, was wollen die von mir? Mittlerweile, und das fand ich echt einen tollen Schritt, ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn mich jemand von euch angesprochen hat auf der GPN. Sie sagen, es kann auch wieder irgendwie ein bisschen besser werden. Und trotzdem habe ich es teilweise noch, wenn es dann wieder losgeht, Suizidgedanken. Weil, genau, ich habe mir gedacht, es ist wichtig, dass ich immer sage, was ich immer noch habe. Eben diese Kontaktaufnahme durch Fremde. Es ist ganz besonders stark, wenn ich im Social Media von einem Account, den ich nicht kenne, angeschrieben werde. Aber es ist eben auch im Real Life so. Und dann kommt sofort Paranoia. Und was ich nie hatte, ich habe sehr viel erlebt. Ich habe in der Schulzeit 18 Jahre durch Mobbing erlebt. Ich habe Vergewaltigung erlebt. Ich hatte noch nie körperliche Symptome, wenn ich Flashbacks hatte, wenn ich getriggert wurde. Ich habe jetzt zum ersten Mal durch dieses Mobbing tatsächlich körperliche Symptome. So krass wirkt sich Mobbing aus. Ich habe Schlafstörungen, immer noch starke Depressionen und diese Selbstvorwürfe, die nie aufhören werden. Deshalb, Mobbing ist keine Gaudi. Wir alle müssen Mobbing stoppen. Opfer, indem wir drüber reden. Ihr, wenn ihr es mitbekommt. Mobbing ist keine Gaudi. Jetzt wollte ich euch noch ein paar Skills vorstellen, die mir persönlich geholfen haben. Abschalten. Es klingt ziemlich einfach. Es war in meinem Fall nicht möglich, aber abschalten, weggucken, ignorieren. Was bei mir auf jeden Fall auch ging, nicht drauf reagieren. Es ändert sich nichts dran, wenn ihr reagiert. Und auch Freundinnen bitten, nicht drauf zu reagieren. Schreibt da nichts drunter, wenn es so ein Cybermobbing wieder vorkommt. Dadurch verbreitest du es ja auch weiter. Und in meinem Fall eben auch zum Schutz dieser Freundinnen. Bei mir ist es so, dass dieses Nicht-Reagieren nicht geholfen hat. Die haben sich dermaßen in mich verbissen. Und das Problem ist halt, dass MittäterInnen ganz oft Aufmerksamkeit durch Dritte bekommen, die es dann verbreiten, einfach nur in dem Kommentar drunter steht. Was bei mir noch wichtig ist, ich glaube, wer meine Talks kennt, kennt meinen Lieblingsskill radikale Akzeptanz und den Gelassenheitsspruch. Die Situation ist, wie sie ist, sonst wäre sie anders. Ich kann die Situation nicht ändern, ich kann aber meinen Umgang damit ändern. Ich weiß, es klingt total simpel und banal, das ist aber das, was mir am meisten geholfen hat. Der Gelassenheitsspruch. Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ganz konkret. Ich kann dieses Victim Blaming nicht beenden. Ich kann auch das Mobbing nicht beenden. Aber ich kann für mich erkennen, dass die Personen, die Victim Blaming betreiben, das Problem sind. Nicht ich. Und dass diese Personen es auch nie wert waren, dass ich mir Gedanken um sie mache. Das ist das, was ich für mich erreichen kann durch radikale Akzeptanz. Und dann noch ein Tipp, der Skill, der bei mir sehr gut funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das Musical Chicago kennt. Da gibt es das Lied Give Him the Old Razzle Dazzle. Es geht um Ablenkung. Lenkst du einfach total ab von den Indizien und so. Und bei mir war das so, die wollen was, das ihre Gerüchte antreibt. Ich habe das Gefühl, ich bin machtlos dagegen. Dass sie sich Zugang zu meinen geschützten PNs und Posts verschaffen. Moment mal, aber wenn die was haben, sind sie erstmal beschäftigt? Das heißt, sie erfinden keine anderen Gerüchte? Ja komm, dann gebe ich denen doch was zum Sehen. Aber ich gebe ihnen das, was sie sehen sollen. Dann zeige ich denen, ich bin im Phantasialand. Ich zeige ihnen aber nicht, was ich dort tatsächlich mache. Warum ich dort bin. Ich zeige ihnen jetzt im Sommer, weil es hört bei mir nicht auf, ich bin im Legoland. Was ich dort tatsächlich mache, bekommen sie nicht mit. Weil das schreibe ich nur 100% vertrauenswürdigen Personen, die sich erwiesen haben und mit Sicherheit nicht öffentlich auf Mastodon. Verhindere, dass diese Personen hinter deine Fassade blicken. Nichts ändern, aber verhindern, dass diese Personen hinter die Fassade blicken. Dann ursprünglich war der Talk geplant, als wie mir Mastodon geholfen hat. Jetzt wird ja Mastodon an sich auch immer schwieriger. Deshalb habe ich es nur noch als Skill drin. Das Fediverse allgemein. eine eigene Instanz im Fediverse. Die ist nämlich, dann habt ihr eine eigene Moderation, das ist effektiver als die großen Social Media Plattformen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, irgendwas auf Twitter oder so zu melden. Das funktioniert nicht. Weil wenn ihr eine eigene Moderation habt, dann könnt ihr solche Personen, ich kann die Folien nachher online stellen, ohne große Diskussion wegblocken. Was irgendwie auffällig erscheint, blockt es weg. Wenn ihr eine eigene Instanz habt oder auf einer Instanz von einer Person seid, der ihr vertraut, dies entsprechend wegblocken. Und ihr könnt Accounts von bedrohten Freundinnen schlichtweg unsichtbar machen. Die sind dann noch online, aber sieht sie niemand mehr, der sie nicht sehen soll. Ihr könnt entscheiden, welcher Content wie sichtbar ist. Allerdings, wie gesagt, die verschaffen sich trotzdem Zugang. Ich musste irgendwann einsehen, naja, es ist nur für das Gefühl, dass ich mich sicherer fühle. Aber dieses Gefühl, ich bin sicherer, ist für uns Opfer von Cybermobbing verdammt viel wert. So, jetzt zum Thema Triggerwarnungen im Fediverse. Ich dachte mir, ich muss da kurz was zu sagen. Es ist nur meine persönliche Begründung. Ich stehe hier, ich habe 1,5 Jahre Cybermobbing erlebt, ich habe es überlebt, ich bin noch da. Ich habe mitbekommen, dass mir vorgeworfen, dass meine bloße Existenz, die Tatsache, dass ich atme, eine Belastung für andere sei, andere stört und triggert. Ich weiß, dass sich viele, die den Talk hier sehen und so auch wünschen, dass wir alle, und ich finde es auch sinnvoll, Triggerwarnungen vor Posts machen auf Mastodon. Ich kann es aber im Moment nicht, weil ich mich dann jedes Mal fragen würde, ist es jetzt wieder so, dass ich Menschen daran stören, dass ich existiere? Da darf ich denn auch mal sagen, so weit bin ich in der Verarbeitung und Therapie noch nicht. Ich darf meine eigene Psyche über den Wunsch anderer nach Triggerwarnungen stellen, in dem Moment, wo es für mich bedeuten würde. Ich kann wieder nicht für mich, weil ich wieder denken würde, was ist jetzt das, was ich falsch mache? Ich kann es nicht. Aber ich habe ja auch eine kleine Instanz und ausgesuchte Followerinnen, die wissen dann Bescheid und boosten sowas auch nicht. Das war für mich der Weg zu sagen, das kann ich, Triggerwarnung kann ich im Moment noch nicht. Wollte ich noch mal kurz gesagt haben. Okay, zurück zu was Positivem. Skills für Opfer von Cybermobbing. Positive Ablenkung. Bei mir war es in den Zoo gehen, Otter sehen. Urlaub mit meinem Mann. Miniatur-Wunderland-Posts, ganz, ganz viele jeden Tag. Irgendwie auch als Countdown auf Sachen, die ich mich freue. Museen besuchen, positive Ablenkung. Nach der radikalen Akzeptanz funktionieren die allerdings erst. Was mir auch geholfen hat, verstehen tatsächlich. Dieses versuchen, die Motive der Täterin zu erörtern, zu verstehen. Was ist da eigentlich passiert? Die Rollen in dem Cybermobbing zuordnen. Wer war Haupttäterin? Wer hat nur mitgemacht, wer hat geholfen, wer hat unterstützt. Mir hilft sowas, darüber nachzudenken beim Verarbeiten und dabei das Grübeln zu stoppen. Und es hilft eben auch gegen Self-Blaming, sich das klar zu machen. Außerdem, wenn ihr überlegt, strafrechtliche oder zivilrechtliche Schritte zu machen, dann müsst ihr euch darüber auch bewusst sein. Ihr könnt nicht jede Person anzeigen, die irgendwas gemacht hat, die sowas retweetet hat. Müsst ihr schon klar sein, wer sind die HaupttäterInnen. Ganz, ganz, ganz wichtig ist auch Therapie. Auch wenn ich hier das mit den Dinos ein bisschen lustig gemacht habe, ich finde auch ein bisschen Humor, wie ich ja schon gesagt, ist auch ein wichtiger Skill. Warum ist Therapie so wichtig? Mobbing, alle Traumata lassen sich nicht ohne Therapie verarbeiten. Und ganz ehrlich, ich stehe jetzt hier und erzähle euch das, weil ich davon ausgehen muss, dass es irgendwann zu Ermittlungs- und Strafverfahren kommt, dann sitze ich als Opfer da und muss in Anwesenheit der TäterInnen nochmal sagen, was passiert ist. Deswegen ist es für Opfer so wichtig, dass wir drüber reden können. Und in der Therapie lernen wir auch, Self-Blaming zu stoppen. Dann, was mir auch wichtig wurde, ist erklären. Opfer zu sein führt, habe ich jetzt gesagt, zu Veränderungen im Charakter. Es führt zu Veränderungen im Verhalten, dieses ich erschrecke, wenn mich jemand anspricht, zu Paranoia gegenüber Fremden, auch im Real Life und zu weiteren psychischen Folgen. Aber wenn ihr das erklärt, können es andere Menschen verstehen. Wenn ihr euren Freundinnen erklärt, ich habe da gerade wahnsinnig Panik, weil du was aus Privates gepostet hast, aufgrund dessen, was mir passiert ist, dann wirkt es nicht so nach Stalking, sondern nach Tanja hat da wirklich einen Grund, Angst zu haben. Und gerade geht es darum, dass Tanja Angst hat und ich bin für sie da. Meine Paranoia musste ich ganz vielen Menschen erklären und mir ist es auch immer wichtig zu sagen, Ich doxe und leake nicht. Ich möchte, dass ihr versteht, wie es zu diesen Gerüchten kommt. Und sich bewusst machen dadurch, uns auch zu sagen, Stärke kommt nicht davon, was ihr jetzt könnt. Stärke kommt davon, dass ich vor anderthalb Jahren, jetzt in meinem Beispiel, da stand und dachte, ich bringe mich um, ich kann nicht mehr. Und dass ich jetzt hier stehe und euch erzähle, was Cybermobbing ist. Das ist Stärke und das macht uns alle stark. Okay, ich habe noch ein paar Bitten an euch. Mir ist es wirklich, wirklich wichtig, dass ihr euch für Cybermobbing sensibilisiert. Die Zahlen Betroffener sind viel zu hoch und es ist so oft im Verborgenen. Wie gesagt, ich habe gestern in meinem Workshop gefragt, wer von euch hat mal Cybermobbing irgendwie mitbekommen, dass es passiert. Gegen prominente Personen, PolitikerInnen, klar, aber gegen Einzelpersonen, Privatpersonen bekommt ihr viel zu selten mit. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr euch sensibilisiert, um dann auch Upstander sein zu können, um gegen Cybermobbing was sagen zu können. Informiert euch nochmal, was ist Cyberstalking? Was ist tatsächlich Doxing? Wann ist Doxing eine Straftat, wann nicht? Wann ist Trollen vielleicht lustig? Wann ist es Cyberbullying, wann sich gegenseitig necken? Ein Beispiel, ihr kennt, glaube ich, einige von euch kennen meinen Mastodon-Diss mit dem Lyra. Das ist dann Necken. Wenn aber es nicht mehr gegenseitig ist, dann ist es Mobbing. Hassrede. Jemanden öffentlich an den Pranger zu stellen. Solche Kopien. Öffentliche Drohungen. Mir ist wichtig, dass ihr euch das bewusst macht und euch dafür sensibilisiert. Dann an andere Opfer von Cybermobbing habe ich wirklich die Bitte, die allerbeste Rache ist, euch nicht zu rächen. Die allerbeste Rache ist, dass ihr weitermacht mit eurem Leben, euren Freunden, euren Katzen, mit denen Spaß habt. Dass ihr Spaß habt am Leben, am Lachen, am Sein und vor allen Dingen am Aufstehen. Mit allem anderen gebt ihr TäterInnen nämlich Macht. Verzichtet auf Rache, verzichtet auf Vergeltung und verzichtet auf Selbstjustiz. Es gibt eine wunderschöne Folge am Ende von The Raven in Doctor Who, sagt Clara zum Doktor, ich verbiete dir, dich zu rächen für meinen Tod. Und genau darum geht es, weil Rache, sich nicht zu rächen, erfordert alles, was Täter nicht haben. Empathie, Mut, Menschlichkeit und vor allem Rücksicht auf Dritte. Rache kann in alle möglichen Richtungen explodieren. Ich habe euch ja diesen Mobbingkreis gezeigt. Wie kann man den stoppen? Indem das Opfer aus diesem Kreis austritt. Nehmt euch eure TARDIS, nehmt euch eure Fairy Dust und geht aus diesem Mobbingkreis raus, indem ihr keine Rache übt. Aber, ganz wichtig, ich habe gesagt, nicht rächen, weil Rache ist wirklich Vergeltungsschlag gegen etwas, das mir emotional geschadet hat. Ihr könnt aber ja Gerechtigkeit suchen, indem ihr Strafanzeigen stellt. Das ist, ich möchte dafür Gerechtigkeit von objektiven Menschen, dass mir etwas angetan wurde. Da gibt es dann objektiv die Strafgerichte, die sich darum kümmern. Nicht mehr das Individuum, das sich rächt, das etwas tut oder vielleicht eine Gruppe, sondern eine objektive Person, die außen steht. Gerichte werden in der Regel ja auch mit Moralität und Gerechtigkeit assoziiert, aber Vergeltung hat immer dieses Vernichtung und das ist falsch. Ihr solltet euch nicht nie im Leben für etwas rächen, sondern ihr solltet versuchen, dass die TäterInnen bestraft werden. Das bringt dann in gewisser Weise einen Abschluss für das, was war, mit dem ihr in Therapie gehen könnt. Aber Rache führt immer dazu, dass es immer weitergeht. Und vor allem Rache ist immer emotional und dieses an jemand anderen abzugeben, ist rational, ist logisch. Deshalb wirklich, wenn ihr Opfer seid, stellt Strafanzeigen, Strafanträge. Okay, jetzt muss ich noch ganz ehrlich sagen. Es klingt so toll, stellt Strafanzeigen, Strafanträge. Justiz, Staatsanwaltschaften und Gerichte sind aber auch keine Avengers, sondern an ziemlich strenge Beweisregeln gebunden. Zivilprozessordnung, wenn ihr zivilrechtlich vorgeht, Strafprozessordnung. Das heißt, es kann passieren, gerade bei Cybermobbing, dass Beweise nicht ausreichen, um Personen zu verurteilen. Indizien, Prozesse sind schwierig. Ich glaube, ihr habt aktuell alle einen Indizienprozess mitbekommen, der schwierig war. Aber ein Freispruch oder schon die Einstellung des der Ermittlungen heißt ja nicht, dass niemand den Opfern glaubt. Es heißt nur, dass nicht genug Beweise da waren, dass unsere Gesetze nicht hilfreich sind. Wie gesagt, früher war Vergewaltigung keine Straftat, jetzt ist es das. Wer sagt denn, dass Mobbing an und für sich nicht auch demnächst eine Straftat ist? Deshalb wehrt euch mit Strafanzeigen, sucht anwaltliche Hilfe, um über jeden rechtlich möglichen Schritt beraten zu werden. Dazu gehören auch zivilrechtliche Schritte. Ihr zeigt zu, dass ihr das Cybermobbing und möglicherweise strafrechtlich relevante Handlungen euch nicht mehr gefallen lasst. Ihr sagt Stopp. Und wie gesagt, es kann doch durchaus von Vorteil sein, plötzlich den Klarnamen zu haben durch so eine Strafanzeige. So, nochmal auf einen Blick. Ich habe noch 3 Folien. Was tun gegen Cybermobbing für Opfer? Keine Rache, auf gar keinen Fall rächen. Aber sichert die Beweise in rechtlich sicheren Screenshots. Dazu hatte ich das Problem. Ich dachte mir, ich mache einen Online-Fax. Das ist keine gute Idee, lasst das. Die Qualität, die dabei rauskommt bei der Strafanzeige, ist nicht gut. Zum Glück hatte ich das so gemacht, dass ich parallel einen Online-Fax gemacht habe und es noch beim Gericht persönlich eingeworfen habe. Und dann haben sie nämlich doch in guter Qualität. Wirklich, achtet drauf, rechtssichere Screenshots zu machen, wenn ihr nicht wisst, wie das geht. Schreibt mir, sprecht mich an. Redet darüber, was passiert. Ihr braucht ein Sicherheitsnetz, mit dem ihr reden könnt. Hier steht der Tipp Report. Ganz ehrlich, nein, meldet es nicht. Es ist ja auch ein Weitermachen und es bringt nichts. Es wird nicht eingestellt, außer ihr habt eine eigene Instanz. Blocken, ignorieren. Ihr könnt nichts dagegen tun, aber euer Verhalten damit ändern. Und erinnert euch immer dran, wenn ihr Opfer seid, nicht ich bin das Problem, die anderen sind das Problem. Auf einen Blick noch für Upstander. Wenn ihr seht, dass jemand gemobbt wird, sagt was. Sagt zum Opfer was oder zu Menschen, von denen ihr wisst, dass sie dem Opfer nahestehen. Bietet eure Unterstützung an. Und ihr könnt ja vielleicht auch dabei helfen zu überlegen, was sind denn die nächsten Schritte. Wenn jemand auf euch zugeht und sagt, ich bin Opfer von Cybermobbing, erstmal, ich finde es gut, dass du darüber redest, das ist wichtig. Dann zuhören und, auch wenn es euch seltsam vorkommt, sagt nie, das ist aber komisch, sondern sagt, das ist deine Wahrnehmung, ich glaube dir, deine Wahrnehmung, das ist am allerwichtigsten. Wenn ich dir schon vertraue, möchte ich von dir bitte nicht hören, dass du mir nicht glaubst. Meine Wahrnehmung ist immer die richtige. Ob es objektiv richtig ist, ist was anderes. Und wenn ihr angesprochen werdet von Opfern, es ist nicht euer Problem. Ihr könnt uns nur unterstützen und eben die nächsten Schritte mit uns besprechen. Ganz, ganz, ganz wichtig als Opfer, reden. Ihr müsst jetzt nicht gleich einen Talk halten. Aber redet. Redet mit eurem Sicherheitsnetz. Redet mit Menschen. Redet über eure Erlebnisse. Erklärt euch. Als Upstander, hört uns einfach zu. Die Menschen, die uns zuhören, uns ernst nehmen, sich dafür interessieren, ist das Wichtigste. Als Bystander, fragt uns Opfer und Angehörige, was wirklich passiert ist. Und dann noch der Tipp, if the person you are talking to doesn't appear to be listening, be patient. It may simply be that he has a small piece of fluff in his ear. Einfach weiter versuchen. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke für alles. Und wenn ihr noch Fragen habt, weiß nicht, ob wir jetzt noch dürfen. Ansonsten bin ich auf Mastodon oder schreibt mir eine Mail. Oder sprecht die Frau mit den giftgrünen Haaren. Die beißt nämlich nicht, die doxt nur. So.